Ich lese aus Lukas 10 die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass wir unter deinem Wort zusammenkommen dürfen heute Abend und auch wieder ein Stück daraus lernen dürfen. Hab Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir so zusammenkommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du Andreas Schäfer dazu befähigst, deine Worte weiterzugeben, so dass wir sie auch verstehen, und bitte ich, dass wir aufnahmefähig sind. Danke, dass du da bist. Amen.
5 Bibelstunden haben wir uns vorgenommen zum Verständnis von Gottes Wort. Und die ersten beiden sind den beiden Themen gewidmet, dem Grundverständnis, einmal dem Offenbarungsprozess und auf der anderen Seite heute Abend das Thema das biblische Selbstzeugnis. Wer vergangenen Mittwoch da war oder sich es noch anhören will, ist ja alles möglich und auch die entsprechenden Fragestellungen alles drin. Der weiß, dass wir im vergangenen Mittwoch uns darum beschäftigt haben, wie dieser Offenbarungsprozess zu beschreiben sind. Wir hatten 3 Felder miteinander bearbeitet. Das ist den Begriff der Inspiration. Wir hatten zum zweiten das Feld der Kanonbildung. Wie kam es eigentlich zu diesen 66 Büchern, die wir hier vor uns haben? Und wir hatten zum dritten ein paar Sätze zur Bibelkritik ausgetauscht. Das waren die 3 Felder. Und insgesamt waren den 3 Feldern, die wir miteinander bearbeitet haben, wo wir versucht haben, von außen an das Thema heranzugehen, jedes Mal uns klar geworden, es bedarf am Ende einer Vertrauensentscheidung, die wir zu treffen haben, zugunsten des Wortes Gottes. Es bleibt also tatsächlich ein Stück weit dann bei uns, eine Glaubens- und Vertrauensentscheidung zu treffen für die Bibel. Dieses Vorverständnis, das brauchen wir, damit wir begreifen, was wir da eigentlich tun, wenn wir sagen, Bibel ist Gottes Wort, sie ist für uns inspiriert, ich bejahe den Kanon, ich sage Nein zu einem entsprechenden Verständnis von Bibelkritik. Das hat alles etwas zu tun mit dem, dass ich auch grundsätzlich meinem Gott zu vertrauen habe. Und das gilt eben auch dann in Parallelität, dass ich seinem Wort, ihm und dem, was er geredet hat, zu vertrauen habe. Das ist sozusagen die Außenseite, die wir vom letzten Mal betrachtet haben. Wenn diese Außenseite uns dazu geführt hat, was für ganz, ganz viele von uns gilt, dass wir das bejaht haben, dass wir also eingetreten sind in dieses Verständnis des Wortes Gottes, dann sind wir in der Innenseite. Dann gucke ich das Ganze von innen an. Und heute haben wir das Thema, dass wir das Ganze jetzt von innen ankommen. Also vorausgesetzt, ich habe Ja gesagt zum Vorverständnis, siehe letzten Mittwoch, bin ich jetzt drin im Verständnis des Wortes Gottes und darf mich jetzt fragen, wenn ich quasi drin bin, was sagt denn die Bibel über sich selber? Das ist ja eine hochinteressante Fragestellung, fanden wir, zu begreifen, wenn wir ein inneres Ja gewonnen haben. Ich steige ein in den Vertrauenskreis der Bibel. Die Bibel begegnet mir, Gottes Wort begegnet mir. Was sagt denn die Bibel, was da geschieht, was da passiert, wie sie zu verstehen ist? Und diese Fragestellung, die soll heute Abend uns also ganz besonders beschäftigen. Ich steige also ein, ich bin in der Innenseite, ich frage die Bibel, sag mal Bibel, wie siehst du dich selber und was sagt mir die Bibel zu diesem Thema? Wie sieht sie sich denn? Was begegnet mir denn in diesen 66 Büchern? Und Sie haben schon gleich den Eindruck, wow, da haben wir für mehrere Stunden, Tage und Wochen Material genug. Das heißt, auch heute Abend gilt es wieder so Schneisen zu schlagen, so ein paar Felder deutlich zu machen, an denen wir uns auch nachher, wenn wir wollen, in den entsprechenden Kleingruppen ja noch weiter mit beschäftigen können. Das erste gefällt, was ich gerne Ihnen weitergeben möchte, wie die Bibel sich sieht, wenn sie innen drin sind, ist, dass Sie begreifen, die Bibel, das Wort Gottes, ich habe es einmal so formuliert, ist geistverschlüsselt. Sie können es auch positiv formulieren, nachher für Sie, sie ist geistverschlüsselt. Entschlüsselt. Aber bleiben wir mal beim Geist verschlüsselt, dann kommt da die Erkenntnis zum Tragen, dass wir tatsächlich ohne den Heiligen Geist nur, in Anführungszeichen, ein begrenztes Verständnis der Bibel erwarten können. Das leuchtet relativ schnell ein, denn wenn die Bibel sich uns zeigt, in dem, wie sie uns offenbart, dann macht sie uns deutlich, die Wahrheiten, die ich dir, dem Menschen, dem Leser präsentiere, sind Wahrheiten, die über den normalen, in Anführungszeichen, Vernunft- und Erkenntnisraum bei weitem hinausgehen. Du kannst sie also im Tiefen, im Eigentlichen erst dann verstehen, wenn du zu deiner Ratio, die ist gut und hilfreich und wichtig, zu deinem ganz normalen Arbeiten und Schaffen mit all dem, was dazugehört, wenn ein ganz wichtiger Faktor dazukommt, und das ist der Faktor des Heiligen Geistes. Heiliger Geist erlaubt uns einfach noch einmal anders die Bibel zu verstehen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Damit da keine Verwirrung hochkommt, das hebt das andere nicht auf, sondern es erweitert es. Also ich bleibe weiter ganz normal mit dabei, mit meiner Vernunft, meiner Erkenntnis, meinem Arbeiten, meinem Textverständnis, allem, was dazugehört, das ist alles bestehend, aber es gibt dabei eine Grenze. Und die Grenze wird uns sehr schnell klar. Denn das, was uns die Bibel berichtet, enthält ja zum Beispiel Möglichkeiten Gottes, die der normalen Ratio nicht zugänglich sind. Die Bibel enthält Aussagen, die normalerweise in unserem Ratio-Bereich nicht verortet sind. Sie enthält Pläne, Gedanken, Vorstellungen, Werte, Welten, die so der Ratio nicht zugänglich sind. Das heißt, ich brauche tatsächlich, um die Bibel tatsächlich zu verstehen, in ihrer tiefen Dimension den Heiligen Geist. Und ohne Heiligen Geist bleibt mir diese Dimension der Bibel verschlossen. Ist das jetzt dramatisch? Nein. Denn der noch nicht Heiligen Geist hat, weil er noch nicht glaubt, ist zum einen zu denken als einer, der sich in diesen Raum hineinbewegen darf und in diesem Vorgang der Wahrnehmung der Bibel auch mit Heiligen Geist und Erkenntnis beschenkt werden kann. Und zum anderen zeigt das eben tatsächlich einen großen Unterschied, ob ich im Glauben bin oder ob ich nicht im Glauben bin. Eine Bibelstelle dazu wäre der berühmte Passus vom Apostel Paulus in 2. Korinther 4, Kapitel 6. Dort bringt er das zum Ausdruck, dass in Ihrem und meinem Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben, etwas ganz Entscheidendes, Fundamentales passiert ist. Da ist einfach ein ganz großer Unterschied, ob ich mit Christus bin oder ob ich ohne Christus bin, ob ich mit Geist Bibel lese oder ob ich ohne Geist Bibel lese. Paulus schreibt das so, Gott hat gesprochen, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Ein Wort, das noch einmal rückblickend den Schöpfungsgedanken aus 1. Mose 1 aufnimmt. Und diesen Satz, den Schöpfungsgedanken, überträgt Paulus auf das, was passiert ist, als Sie und ich zum Glauben an Jesus Christus kamen. Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Und dieser Gott, der hat jetzt auch in unsere Herzen, die Herzen der Glaubenden, einen gleichen hellen Schein gegeben. Das heißt, da ist das Licht angegangen. Da ist ein Schöpfungswunder passiert. Wenn Gott nicht gesprochen, Licht soll angehen, dann wäre es dunkel geblieben. Aber er hat bei Ihnen und bei mir gesprochen, Licht soll angehen. Ich habe Verständnis bekommen, der Geist ist eingezogen, ich darf das wahrnehmen. Daher kam dieser Gedankengang, der immer wieder diskutiert wurde, ob man nicht tatsächlich zum Bibelverständnis eine sogenannte Theologia Regenitorum braucht, also eine Theologie der Wiedergeborenen. Das heißt, das sind Dinge drin, die tatsächlich nur den Wiedergeborenen, Neugeborenen zugänglich sind. Ja, tatsächlich, dem ist so. Und das ist auch nachvollziehbar und gut. Es ist Geist verschlüsselt. Wenn ich den Geist habe, ist es Geist entschlüsselt. Und 2. Korinther 4, Vers 6 gibt mir da eine gute Hilfe. Wenn Sie noch eine weitere Belegstelle haben wollen, dann können Sie dazu nehmen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Da gibt es einen sehr interessanten Passus, wo der Apostel Paulus es zum Beispiel so formuliert: Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Heißt, wenn ich wissen will, was in Gott ist, brauche ich was? Seinen Geist. Und deswegen fährt jetzt Paulus fort: Wir haben jetzt tatsächlich nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, es bleibt ihm verschlossen. Er kann es nicht erkennen. Es muss geistlich beurteilt werden. Spüren Sie diese Welten? Noch einmal, hebt die andere Welt nicht auf, im Sinn, dass sie nicht notwendig wäre, aber erweitert sie enorm im Wissen, wenn ich der Bibel begegne und sie mir, wenn ich hineingegangen bin, sich mir zeigt, dann sagt sie mir: Andreas, um mich zu verstehen, brauchst du den Heiligen Geist. Das ist die Geistentschlüsselung. Das ist das erste große, ganz wichtige Selbstzeugnis der Bibel. Da haben wir eine ganz dicke, breite Spur. Ich habe noch überlegt, ob ich Ihnen noch mal diesen Passus deutlich machen soll, den damals Jesus den Jüngern gesagt hat. Denn das Phänomen ist ja nicht nur ein Phänomen jetzt von uns. Es ist immer wieder ein Phänomen. Wer kann denn Gott verstehen? Wie wollen wir denn Gott verstehen können, wenn wir nicht den Zugang haben, der Gottes ist, nämlich seinen Geist? Matthäus Kapitel 13, dieses wunderschöne, riesengroße Kapitel, wo Jesus all diese wunderbaren Gleichnisse erzählt, die vielen von uns bekannt sind, vom Sämann und vom Sauerteig und vom Senfkorn und alle möglichen Gleichnisse, wird gleich nach dem ersten Gleichnis unterbrochen. Und es kommt ein ganz eigenartiger Passus vom Verstehen und vom Nichtverstehen dessen, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt nämlich gegenüber seinen Jüngern: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Das lag nicht am fehlenden Intellekt. Das lag noch nicht mal am Willen. Es ist etwas, was ihnen nicht gegeben war. Ohne diesen Geist bleiben Dinge verschlossen. Sie sind geistverschlüsselt, aber es sind genauso auch möglich, Geistentschlüsselung zu erleben. An ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt: Mit Ohren hören sie und werden es nicht verstehen. Mit sehenden Augen sehen sie und werden es doch nicht erkennen. Selig seid ihr. Eure Ohren, eure Augen sehen und eure Ohren hören. Wow! Da ist ein Vorgang passiert, der einer Seligsprechung gleichkommt. Ihr seid Menschen, die glücklich zu preisen sind, weil eurem Leben etwas passiert ist, was eigentlich gar nicht in euch liegt. Nämlich Gott zu hören über den normalen Raum des Menschseins, die Wahrnehmung der Bibel hinaus. Das ist der erste Bereich, der ganz entscheidend wichtig ist. Das Wort Gottes ist Geist entschlüsselt. Ich begegne dem Wort Gottes noch einmal ganz, ganz anders, wenn der Heilige Geist in mein Leben eingezogen ist und ich mit der Trägerschaft des Heiligen Geistes die Räume wahrnehme, die die Bibel mir über meinen normalen Raum der Ratio hinaus dann tatsächlich schenkt. Ich hoffe, dass das richtig gut in Ihrem Kopf und Herz, angekommen ist, dass der christliche Glaube nicht etwa Ihre Ratio dezimiert. Wir sind dankbar für alles, was noch funktioniert. Ja, setzen Sie das voll ein, das bisschen. Seien Sie dankbar über jede Nervenzelle, die noch zuckt. Ganz, ganz eindeutig. Sondern der christliche Glaube erweitert den Erkenntnisraum. Es kommt ein erweiterter Erkenntnisraum hinzu durch die Trägerschaft des Heiligen Geistes und den Einstieg in die Vertrauenswelt, die Gott gibt. Glaube erweitert das Wahrnehmungsfeld, das ihnen im Menschsein gegeben ist. Und zwar enorm. Das kriegen sie gar nicht in so eine normale Kurve hinein, was da passiert. Das ist ganz enorm, wie das Erweiterungsfeld der Wahrnehmung gesteigert wird, dadurch, dass der Heilige Geist in ihr Leben einzieht. Dadurch habe ich nun Teil, als Mensch, der Geistträger ist, am Wort Wunder. Am Wort Wunder. Kennen Sie das Wort Wunder? Das Wort Wunder ist das, dass uralte Texte, die jüngsten sind 2000 Jahre alt, dass uralte Texte transportiert durch den Träger des Wortes Gottes, nämlich den Geist, in ihr Leben aktualisiert hineingesprochen werden. Das ist doch ein Phänomen. Das ist doch ein Phänomen. Da sitzen kleine sterbliche Menschen irgendwo, schlagen die Bibel auf, allein oder in einem Hauskreis, in einer Bibelstunde, einem Gottesdienst. Ein Wort kommt an, wie auch immer. Und dieses alte Wort wird hineintransportiert, verbindet sich durch die Trägerschaft des Heiligen Geistes mit ihrem Leben und wird zum lebendigen Wort Gottes für heute. Uralte Worte werden zu Wort Gottes für heute, für ihr Leben und für ihre Existenz. Pures Wunder einer Geistentschlüsselung von der Innenseite der Bibel her gesehen. Das ist das eine. Die zweite große Welt ist natürlich das nächste Phänomen, dass wenn die Bibel sich mir öffnet, dann entdecke ich, dass sie mir an allen Ecken sagt, dass sie umfassend göttlichen Charakter trägt. Die Bibel trägt umfassend göttlichen Charakter. Was meine ich damit? Erster Gedankengang, überall sagt das Wort Gottes über das Wort Gottes, dass es das Wort Gottes ist. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Überall sagt das Wort Gottes über das Wort Gottes, dass es das Wort Gottes ist. In der ganzen Bibel entdecken Sie einen riesen breiten Strom. Das wird gar nicht nur mal in einer Sonderstelle thematisiert, sondern sie entdecken einen riesen breiten Strom von dieser Fundamentalaussage. Das ist sozusagen der Boden, auf dem das Ganze dasteht. Ich möchte das nur in kurz skizzieren. Das sind jetzt nur die Streiflichter. Da könnte man bei jeder einzelnen Bibelstelle noch weiter hineingehen. Denn zum Beispiel denken Sie daran, dass natürlich die Weitergabe der Tora, des Gesetzes, aus dem Denken des alten Bundes ein absolutes Phänomen und Wunder war. Wir haben heute Nachmittag das ganz kurz gestreift, in einem anderen Bibelkurs, ganz anderes Thema, dass in 4. Mose Kapitel 4 eine besondere Rückblick gibt von Mose auf das, was mit dem Gottesvolk passiert ist. Und da sagt Mose unter anderem folgenden Satz: Frage doch nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, und von einem Ende des Himmels zum anderen, ob es je so etwas Großes gegeben hat, dass nämlich ein Volk die Stimme Gottes gehört hat. Das gab's nie. Mose sagt, guck doch nach. Schau doch mal nach bei den Germanen, ob die Stimme Gottes gehört haben. Guck doch mal bei den Südamerikanern, frag doch mal in China vorbei. Das Phänomen des Sinai ist absolut einzigartig und einmalig. Es ist Wort Gottes geschehen. Und Gott hat gesprochen, ist die Fundamentalaussage des auserwählten Gottesvolkes. Das berühmte Schma Israel, höre Israel, ist zum innersten Glaubensbekenntnis geworden. Wenn Israel irgendetwas zu tun hat, dann nicht nur das, was sie zu hören haben, das auch, sondern dass sie zu hören haben. Das ist ihre ganz besondere Befähigung, ihre ganz besondere Würde. Sie dürfen das Wort Gottes hören. Die Tora ist Gottes Wort in der großen Selbstverständlichkeit. Wir stehen bei den großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, die kleinen Propheten, ich zähle sie alle auf, keine Sorge. Wo immer wieder Redewendungen auftauchen, die in einer frappierenden Selbstverständlichkeit sagen, dass in diesen Texten Wort Gottes ihnen begegnet. Also das Wort Gottes sagt über das Wort Gottes, dass das Wort Gottes ist. Es gibt allein über 200 Mal die Formulierung in den Propheten, Ausspruch Jahwes. Oder es gibt über 215 Mal die Formulierung, dass hier nun eine Rede Gottes, ein Wort Gottes kommt. Das heißt, allein deutlich über 400 Mal, fast in einer nachteiligen Wiederholung, kommt immer und immer und immer wieder diese Formulierung. Wort Gottes, Ausspruch Gottes, Rede Gottes. Das ganze Wort Gottes geht davon aus, wenn das Wort Gottes ist, dass das das Wort Gottes ist. Das kommt mir entgegen. Sie können in der Innenseite gar nicht anders sagen, als dass die Bibel in ihrem Selbstzeugnis sagt, ich bin das Wort Gottes. Das ist die Botschaft der Bibel über sich selbst. Wir gehen weiter und kommen natürlich hinein ins Neue Testament. Und wenn wir ins Neue Testament hineinkommen, dann landen wir logischerweise bei Jesus. Und wenn Jesus jetzt aus seiner neutestamentlichen Perspektive über das Alte Testament redet, dann geht er selbstverständlich davon aus, das Alte Testament ist das Wort Gottes. Er zitiert es, Er beschreibt den lebendigen Gott darin. Er sieht sich selber als den Gesetzgeber. Denken Sie an die Bergpredigt. Er nimmt Tatsachen, historische Fakten auf. Und das können Sie nicht mit irgendwelchen eigenartigen Argumentationstheorien klein machen, nach dem Motto, Gott hat sich ganz bewusst in Jesus so klein gemacht, dass er mit unserem billigen Bibelverständnis klarkommt, sondern hat ganz bewusst das ernst genommen. Im Alten Testament ist Wort Gottes geschehen. So sieht es Jesus. Wenn Sie Jesus fragen, was begegnet uns in der Bibel, dann sagt Ihnen Jesus, das Wort Gottes. Selbstverständlich. Also wiederum ein hochinteressanter Aspekt, und das kann man nochmal unterfächern und an vielen Stellen nachweisen, wie Jesus mit dem Alten Testament umging. Aber allein müssen wir doch wahrnehmen, dass das Alte Testament für das Neue Testament 1600 Zitate liefert. Das heißt, aus dem Alten Testament ins Neue, also aus dem Wort Gottes, AT, wird im NT aufgenommen, 1600 Mal, da kommt es offenbar jetzt nicht an, ja, 1600 Mal Zitation aus dem Alten Testament, was im Neuen Testament drin ist, damit auch für das Neue Testament klar ist, so wie das Wort Gottes war, ist das Neue auch Wort Gottes. Wir haben es also tatsächlich in der Innenwahrnehmung mit Wort Gottes zu tun. Ein absolutes Phänomen, wenn man das einmal auf sich wirken lässt, wie hier die Bibel sich selbst präsentiert. Wenn Sie in der Innenseite sind, ist es relativ einfach. Es ist quasi fast frappierend, überschwemmt Sie das förmlich. Sie können gar nicht anders mehr, wenn Sie in der Innenseite angekommen ist, das zu sagen, wow, ich habe es ganz offensichtlich in diesem Buch mit der Bibel, sprich mit dem Wort Gottes zu tun. Bei diesem Phänomen der Bibel kommen wir zu einem nächsten Aspekt von diesem göttlichen Charakter. Entdecken wir immer mehr, wenn wir die Bibel lesen, etwas weiteres. Das ist allen Bibellesern aller Zeiten aufgefallen. Nämlich, das Phänomen ist, dass die Kreise, die man so getrennt hat, die Bibel, ein Kreis, das ist dieses Buch. Das Wort Gottes, zweiter Kreis, auch so ein Ding. Dritter Kreis, Gott, ist auch so ein Kreis. Phänomenale Erfahrung, das rutscht zusammen. Haben Sie das gemerkt? Haben Sie bei Ihrem Bibellesen gemerkt? Sie trennen, je länger Sie die Innenseite wahrnehmen, Sie trennen gar nicht mehr so scharf. Sie trennen nicht mehr so scharf. Sie sagen nicht, da ist das Buch, die Bibel, da ist der zweite Teil, das Wort Gottes, da ist der dritte Teil, Gott. Sonst wie bei der Mengenlehre, diese Teilnehmen werden zu einer nicht nur einer Schnittmenge, sogar so einer Vereinigungsmenge, wenn ich noch richtig mathematisch gut drauf bin. Ja, das heißt, plötzlich ist das ineinander, das gehört tatsächlich zusammen. Ich kriege das gar nicht mehr auseinander. Ich sage also nicht, ich lese die Bibel und hoffe ein Wort Gottes, durch dem ich Gott begegne. Das ist der komplizierte Lauf. Sondern Gott, jetzt geht's los. Verstehen Sie? In dem Wort Gottes, das mir in der Bibel gezeigt wird, das ist die Innenseite. Die Dinge gehen zusammen, was Gott sagt und was die Schrift sagt, fallen ineinander. Es gibt sogar Stellen, wo es in der Bibel so heißt, die Schrift sagt, und dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, wo eigentlich Gott was sagt. Aber für den neutestamentlichen Autor, in diesem Fall Paulus, siehe Galaterbrief, ist das identisch. Bibel und Wort Gottes und Gott als Person fallen, gehen zusammen. Wort Gottes und Gott und göttlich gehen in eins. Vielleicht erinnern sich manche noch an den amerikanischen Evangelisten des letzten Jahrhunderts, noch an Billy Graham. Und Billy Graham hat ja in seinen ganzen evangelistischen Ansprachen natürlich auch seinen ganz speziellen Stil gehabt. Und etwas, was Marke von Billy Graham war, das wissen alle, die Vorträge gehört haben, gelesen und gesehen haben, ist, dass er seine Bibel in der Hand hatte und dass er nicht gesagt hat, ich sage euch jetzt ein Wort Gottes oder Gott sagt, sondern sein Satz war immer, die Bibel sagt. Die Bibel sagt. Und mit diesem Satz war für ihn die Identität aller drei Ebenen gegeben. Also, nicht ein Motto, die Bibel sagt und dann können wir mal gucken, ob das ein Wort Gottes ist und ob dahinter sich Gott findet. Sondern wenn ich sage, die Bibel sagt, dann sage ich, das Wort Gottes sagt. Und wenn ich sage, das Wort Gottes sagt, dann sage ich, Gott sagt. Und das ist ein ganz erstaunliches Phänomen. Ich unterscheide nicht mehr diese Welten. Sie rutschen, sie gehen tatsächlich in eins zusammen. Und ein weiterer Bereich von der umfassenden göttlichen Charakterweise dieser Bibel ist natürlich, dass ich begreife, wenn vom Wort Gottes die Rede ist, dann bin ich nicht etwa in einem Randbereich meines Gottes, so das Motto, unter anderem hat Gott auch noch was gesagt, sondern ich bin im Kernbereich von Gott. Denn im Gegensatz zu uns ist das Lebenselixier, ist es Mitte unseres Gottes sein Wort. Das ist ja jetzt ganz was anderes als bei Ihnen und bei mir. Klar, ich habe viele Wörter, manche haben ganz wenige Wörter, aber Sie würden auf jeden Fall so sagen, ich bin doch noch mehr als meine Worte. Ja, hoffentlich. Und ich schaffe ja noch was, ich kriege ja noch was hin, ich bin noch, mach was. Wenn man mal ganz streng göttlich hinterfragt, dann muss man sagen, was ist das Entscheidende Gottes? Was ist das Entscheidende an Gott? Und Sie werden ganz schnell merken, der Bibel ist, er hat geredet. Er hat geredet. Phänomenal. Ganz andere Bedeutung des Wortes Gottes. Wir entdecken das überall, wo Sie hingucken. Ich habe ja schon den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 zitiert. Das haut uns ja immer neu um. Wir haben es schon x-mal gelesen und denken jedes Mal, Wahnsinn. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach und es Wort. Huhu, das wäre toll. Sie sagen was und das ist. Das ist ja was ganz was anderes. Völlig andere Kategorie. Das ist eine ganz andere Vorstellung von Wort Gottes, als wenn Sie und ich mit den Wörtern unterwegs sind. Und je mehr Sie das wahrnehmen in der Innenseite der Bibel, desto mehr begegnen Sie diesem Geheimnis, dass die Worte Gottes die eigentliche Energie sind. Die eigentliche Kraft, die eigentliche Potenz dieses Gottes. Ja, wir haben wunderschöne Texte dazu. Die Qual der Wahl. Ich dachte, ich lese Ihnen die berühmten Verse aus Psalm 33. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Schon mal gut. Ja? Dann, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Also schon mal ein bisschen steiler. Und dann kommt der Topsatz. Wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn er gebietet, dann steht's da. Und wir stehen daneben als kleine menschliche Kreatur und sagen, wow, andere Kategorie. Einfach eine komplett andere Liga. Und jetzt gehen Sie in dieses Buch und begegnen genau diesem Wort. Sie begegnen genau diesem Wort. Das heißt, Sie haben jetzt nicht nur einfach Wörter analog zu unserem menschlichen Reden, sondern Sie gehen in die Innenseite der Bibel und erleben diese umfassende göttliche Charakteristik, indem Sie begreifen, das ist ja der Wahnsinn, wie Gott mit seinem Wort operiert. Er schafft die Welten durch Worte. Er hält die Welten durch Worte. Er schafft Menschen durch Worte. Er schafft neue Menschen, Wiedergeburt durch Worte. Er wird die Welt wegschaffen durch Worte. Er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen durch Worte. Und jetzt sagen Sie mir, ja, Bibel. Nein, das ist die Mitte. Das sehen Sie im Charakter Gottes. Das ist sein Wesen, das ist er. Unser Gott ist der Gott des Wortes. Er lenkt die Welten durch seine Worte und sie steigen ein in die Bibel und erleben ihn in dieser ganz besonderen, herausragenden Charaktereigenschaft. Und damit merken Sie natürlich auch, dass genau das, was von Gott gilt, eben auch logischerweise von seinen Worten / der Bibel gilt. Also, ist Gott wahr, rein, verlässlich, genial, fest, gegründet, heilig, dann ist sein Wort ebenfalls, jetzt kann ich es gerade mal wiederholen. Das heißt, ich komme in die Innenseite der Bibel und merke, ach, so bist du. Du bist ja so anders. Du bist ja Gott. Dein Wort, die Bibel, offenbart dich, zeigt mir deine ganz besonderen Charaktereigenschaften und ich stehe staunend davor. Und so entsteht etwas im bibellesenden Mensch, der in der Innenseite ist, und das wäre jetzt der, nach meiner Sicht der sechste Punkt in dieser Serie, nämlich, dass die Bibel, während ich sie wahrnehme, sich als das erweist für mich, was sie selber sagt, dass sie es ist. Indem ich die Bibel lese, erweist sich die Bibel als das, was sie selber sagt, dass sie ist, nämlich als Gottes Wort. Es ist ein Vorgang, der geistlich in ihrem Leben, der in ihrem Leben stattfindet. In der Innenseite stehen sie immer mehr staunend vor diesem Phänomen, dass nämlich das, was sie wahrnehmen aus der Bibel, was sie ist, mit dem übereinstimmt, was sie erleben, dass sie ist. Sie ist nämlich der Träger, der Inhalt des Wortes Gottes und erweist sich für sie als Wort Gottes. Das ist nicht der Beweis, nochmal, es ist ein Erweis für sie. Viele von uns sind seit Jahrzehnten Bibelleser und merken, wie das immer mehr geschieht. Dass im Wahrnehmen des Wortes Gottes sie sich genau als das erweist, was sie zu sein behauptet, nämlich das Wort Gottes. Und da geschieht eine ganz besondere Veränderung ihres und meines Wahrnehmens der Bibel. Kommen wir zum abschließenden Punkt. Sie lesen die Bibel, schlagen die Bibel auf, nehmen sie wahr mit ihrer göttlichen Charaktereigenschaft und erfahren, hochinteressant, dass das gesamte Thema der Bibel ein Thema ist. Nämlich, vertraue meinem Wort. Ist ja irre. Jetzt sagen Sie so simpel, ja, gucken Sie doch mal rein. Alle Glaubensgeschichten sind letztendlich was? Wortvertrauensgeschichten. Und natürlich müssen Sie sagen, ja, eigentlich auch stimmig. Ist ja stimmig. Was heißt denn Glauben? Was heißt es denn? Ich verlasse mich auf ein Wort. Ich verlasse mich auf das, was du gesagt hast. Ich steige ein in diesen Wortvertrauensprozess. Und dann lese die Bibel und merken, wo sie hingucken. Wo sie hingucken, haben sie innenseite der Bibel ein großes Thema. Vertraue meinem Wort. Fangen wir nicht ganz vorne an, fangen wir in der Mitte des ersten Buches Mose an, steigen wir bei Abraham an, dann sagen sie, ja klar, das ist ein gutes Beispiel. Ja sicher, da passt's. Ja, der musste wirklich vertrauen. Ja, sagt der musste wirklich, aber war es der Einzige, der vertrauen musste? Der dem Wort vertrauen musste? Nein, es war doch auch, nächstes Beispiel, es war doch Israel im zweiten Buch Mose. Da hat doch Gott gesagt, 400 Jahre später hat dem Abraham gesagt, kommt eine ganz besondere Führungspersönlichkeit, die holt euch aus der Sklaverei raus. Dem muss man schon vertrauen. Und dann kam Mose, sie hätten gern anderen gehabt, aber dann kam halt Mose und dann hat tatsächlich dieser Mose im Namen Gottes sie da rausgeholt. Und sie wissen, es geht gerade weiter. Da stehen sie dann mit dem Nachfolger, mit Josua am Jordan und sagt, das gehen wir da durch. Dann müssen sie diesem Wort Gottes vertrauen. Sie kriegen nasse Füße und merken, Gott steht zu seinem Wort. Und wir können es gerade so weitermachen. Sie leben alle mit mir in einem Wortvertrauensgeschichte. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, lebt seine in der Bibel sich wiederholende Wortvertrauensgeschichte. Wow, die Innenseite der Bibel sagt mir, es geht tatsächlich darum, dass ich diesen umfassenden göttlichen Charakter der Bibel wahrnehme, aber nicht nur im Sinn von, ach ja, sondern ganzheitlich wahrnehme, begreife, tief verstehe, das ist ja ein außergewöhnliches Geschenk. Ich staune über dieses Wort. Das ist ja nicht etwas, was weniger wird, das ist etwas, was mehr wird. Ich lebe also mit ihnen, die sie mit mir an Jesus Christus glauben. Zum einen, wenn ich in der Innenseite drin bin, im Phänomen des durch den Geist entschlüsselten Wortes. Und ich habe zum anderen natürlich diese Wahrnehmung des göttlichen Charakters des Wortes. Und jetzt habe ich noch einen dritten Aspekt, den ich gerne mit Ihnen angehen wollte. Nämlich, je mehr Sie in dieses Wort hineingehen, in der Innenseite, werden Sie in dem Wort, meine Sprache, Sie können Ihre nehmen, in dem Wort hineintransportiert in einen Jesusraum. Sie werden hineintransportiert in einen Jesusraum. Es ist nicht etwa nur ein intellektueller Vorgang, sondern sie werden als Mensch durch Worte Gottes hineingenommen in den Raum von Jesus. Wie kann ich Ihnen das erklären? Stellen Sie sich schon einfach mal die normalen zwischenmenschlichen Kommunikationsprozesse vor. Dann wissen Sie ein ganz klein wenig, was ich meine. Es gibt so oberflächliche Kontakte, Sie sind irgendwo im Supermarkt und zahlen und dann geht es in das Haus, sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Das ist auch eine Kommunikation, ja, die berührt Sie jetzt nicht so intensiv. Sie haben eine Kommunikation zu, mit Ihrem Arzt oder sonst was, auch schon eine Form von Kommunikation. Ja. Dann haben Sie ja vielleicht eine Kommunikation, hoffentlich haben Sie eine Kommunikation mit Ihrem Ehepartner. Hoffe ich doch sehr. Das ist aber eine ganz andere Sorte. Weil da entsteht ja noch was ganz anderes. Es entsteht ein Raum, wissen Sie, was ich meine? Es steht ein Lebensraum entsteht. Natürlich. Und genau dieser Gedankengang, der ist jetzt bei der Bibel auch so. Sie gehen die Bibel hinein und die Bibel in der Innenseite nimmt sie im Lauf der Jahre und der Jahrzehnte ihrer Existenz immer mehr mit hinein in diesen Kommunikation, in den Lebensraum, in den Begegnungsraum mit Jesus, der zentralen Figur. Darauf kommen wir dann in 14 Tagen nochmal ganz besonders. Der Gedankengang ist ganz wichtig. Ich nehme also die Hörerfahrung oder Leseerfahrung, das Aufnehmen der Worte Gottes, nicht als etwas nur an, was, bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ein notwendiges Übel christlicher Existenz ist. Ich muss halt ab und zu mal zuhören. Sondern ich nehme den Hörvorgang an als etwas, was ganz entscheidend für meine Persönlichkeit ist. Stellen Sie sich einmal Ehe ohne Kommunikation vor. Wir haben ein paar Eheseminare, da können Sie es nochmal thematisieren. Das ist das Entscheidende, davon lebt das Ganze. Und deswegen ist das auch ein Gedankenfehler, den manche haben, auch manche christlichen Trends haben, die ungefähr so aussehen könnten und auch aussehen. Ich fange mal an mit Bibellesen und dann kann ich mich auch lösen von der Bibel, weil dann der Vorgang in mir selber lebt und ich dann irgendwie auch einen direkten Zugang kriege und habe. Also brauche ich am Ende nicht mehr oder nicht mehr zentral oder nur noch zusätzlich noch die Bibel. Spüren Sie was? Allein vom Begegnungsraum wäre das, um mich auf der menschlichen Ebene Ihnen vergleiche, so als ob Sie sagen würden, also ich habe mich jetzt schon so ein paar Mal mit meiner Frau unterhalten, ich weiß eigentlich, wie die jetzt tickt, ich kann mir das eigentlich jetzt sparen. Das dauernde Gerede kann ich mir sparen, ich habe das ja in mir, das ist jetzt in mir drin und damit ist der Käse auch gegessen. Ja, zu schmunzeln zum Glück. Sie würden sagen, ach Kerl, du hast überhaupt nichts verstanden. Du hast überhaupt nichts verstanden. Das ist ja nicht nur eine Informationsübermittlung, sondern der wenigste Teil. Sondern ihr lebt zusammen, wenn ihr redet. Und das muss man begreifen. Ich will nicht aus der Bibel raus mich entwickeln, in eine Metaebene, wo immer die auch sein soll, sondern ich will mich in die Bibel hineinentwickeln, weil näher ran an meinen Gott komme ich nicht als über dieses Geschenk. Deswegen ist der Gedankengang einer geistlichen Vertiefung nicht Tschüss Bibel, sondern der Gedankengang einer geistlichen Vertiefung ist her mit der Bibel. Der Gedankengang ist nicht, ich verabschiede mich und bin irgendwo im Geist oder sonst wo, und brauche nicht mehr die Worte Gottes, sondern Gedankengang der, die in den Jesusraum hineinwachsen ist. Ich brauche mehr Bibel. Ich muss dem zuhören. Ich will da ankommen. Ich will mit ihm leben. Und ich bitte Sie, das einmal ganz, ganz stark zu bedenken. Denn manches Mal siedelt sich da in christlichen Feldern ganz eigenartige, krude Gedankenexperimente an, die uns am Ende rauskatapultieren aus dem Herzstück der Gemeinschaft und der Kommunikation, aus dem Jesusraum, und uns irgendwo in ein religiöses Feld hineinbeamen, wo wir vor uns hindümpeln. Stopp. Schön zurück. Und konzentrieren Sie sich in der Aufnahme des Jesusraumes, der Ihnen in der Bibel begegnet. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir sehen, dass wir nicht auf der anderen Seite runterfallen vom Pferd. Hoffe ich doch sehr, dass in Ihnen und in mir durch jahrzehntelanges Bibellesen, durch ein jahrzehntelanges Wahrnehmen des Jesusraumes in der Kommunikation dieser Worte, sich etwas abgebildet hat in Ihrer Seele, meiner Seele, Ihrem Geist, meinem Geist, dass ich tatsächlich auch ohne das unmittelbare Öffnen der Heiligen Schrift tatsächlich etwas weiß, empfinde, spüre, wahrnehme, was mein Gott denkt und sagt und meint. Ja, natürlich, aber das enthebt doch nicht, mich von diesem Vorrecht in seine Gegenwart hineinzutreten und ihm zu sagen, Herr, hier bin ich wieder. Komm, sprich mit mir. Sag mir was. Tu mir diese Freude an und komm in mein kleines Leben rein. Oder wie Sie morgens anfangen, wenn Sie Ihre stille Zeit machen. Und jetzt kommt der Text, den du gelesen hast. Bisschen spät, ich gebe es zu. Aber jetzt kommt dieser Text aus Lukas 10. Da hat er seine Schönheit. Es geht doch gar nicht um das Thema Martha gegen Maria auszuspielen, Diakonie gegen Verkündigung oder irgend so ein Kram. Vergessen Sie es komplett. Worum geht's denn? Es geht doch darum, dass Jesus bei dieser Maria etwas sieht, was das Herzstück des Jesusraumes betrifft. Diese Formulierung, die Lukas gewählt hat, lautet doch: Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Wow! Das ist ein unglaublicher Satz. Was ist das Besondere dieses Satzes? Das, was hier passiert in Lukas Kapitel 10, ist das, was im Alten Testament Mose schon angekündigt hat. Mose hat so formuliert in 5. Mose 33, Vers 3, wie hat er sein Volk so lieb? Woran kann man das sehen? Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Wow. Wo zeigt sich die Liebesbeziehung? Wo zeigt sie sich? Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und lernen von deinen Worten. Herr Jesus, darf ich mich zu deinen Füßen setzen und dir zuhören? Und Jesus sagt, bitte. Verstehen Sie die Welt? Nicht das Motto, ach, schon wieder Bibel. Na gut, was hilft's? Wie viele Verse muss ich lesen? Wann bin ich fertig? Herr Jesus, darf ich mich zu dir hinsetzen? Hast du Zeit für mich? Darf ich ein Wort von dir hören? Nein. Sie setzte sich zu seinen Füßen. Nicht in Augenhöhe. Er ist oben und sie ist unten. Aber wow, was für ein Wunder. Wer sitzt denn da zu seinen Füßen? Bitte nicht falsch verstehen. Wer sitzt denn da? Eine Frau. Nur in Anführungszeichen. Eine Frau. Plötzlich dürfen die auch. Der lebendige Gott nimmt das. Es ist ganz wichtig, dass es eine Frauengeschichte ist. Bitte hören Sie das. Weil hier etwas von der Schönheit beider Geschlechter in einem unmittelbaren Zugang zum Gott zum Ausdruck kommt. Dass hier eine Frau zu den Füßen von Jesus sitzt, was ansonsten die Aufgabe bei Mose gewesen wäre. Und er sie in dieser Art und Weise wertschätzt und gleichwertet und es für ihn selbstverständlich ist. Ich sag's mal ein bisschen schroff, es ist ihm egal, ob da Maria oder Paulus sitzt. Hauptsache, sie sitzen da und hören ihm zu. Was hat denn die Maria gekriegt? Es ist so stark beschrieben. Es heißt nämlich in diesem Text, eins ist Not, und jetzt kommt diese komische Formulierung, Maria hat das gute Teil erwählt. Das gute Teil erwählt. Und das Teil, dieses Wort Teil, ist in unserer Sprache einfach natürlich immer ein Stück vom Kuchen irgendwie. Der Gedanke dahinter ist dieser Losgedanke, das Losteil. Also mich hat etwas getroffen, das Los hat mich getroffen und das ist mein Teil. Das ist das, was ich bekommen habe oder was ich gewählt habe. Und jetzt sagt hier Jesus zu Maria, Maria hat ein ganz besonderes Losteil für sich erwählt. Die Frau war klug. Was hat sie denn gekriegt? Hat sie von irgendwas etwas gekriegt? Nein, sie hat einen gekriegt. Sie hat Jesus gekriegt. Sie hat Jesus gekriegt. Wodurch hat sie Jesus gekriegt? Indem sie ihm zugehört hat. Jetzt sind wir durch. Sind Sie mit mir in der Innenseite? Sind Sie mit mir in der Innenseite der Heiligen Schrift angekommen? Dann geht es plötzlich, nachdem Sie eine Vorentscheidung getroffen haben, letzten Mittwoch hoffe ich, was Inspiration, Kanon und Bibelkritik betrifft, und diese Vorentscheidung Sie hineingeführt hat in den Raum, dann stehen Sie mit mir in der Bibel und sagen, ist ja der komplette Wahnsinn. Jetzt gibst du mir, mein Gott, tatsächlich von deinem Geist, dass ich entschlüsselt Worte verstehen kann, die mir sonst in ihrer eigentlichen Bedeutung verschlossen oder zumindest teilverschlossen geblieben wären. Ich preise dich über die Geistentschlüsselung des Wortes Gottes. Jetzt gibst du mir, mein Gott, wenn ich in die Bibel hineinschaue, ein Wahrnehmen des göttlichen Charakters. Ich begreife, je länger ich drin bin, dass das Wort Gottes nicht eine Nebensächlichkeit ist, dass es die Kernaussage ist von dir selber und dass deine Worte das sind, an dem ich jetzt teilhaben darf. Ich, ein kleiner, normaler, sterblicher Mensch. Und ich bin baff, du mein Gott, lässt mich zu dir. Ich gehe durch die Worte Gottes in den Raum, ich komme in den Jesusraum rein. Ich bin mit der Jesus-Person verbunden. Ich kriege dich, weil ich deine Worte höre. Ich werde das in gar keiner Weise irgendwie runterdeklinieren. Ich werde es aufbauen, ja selbstverständlich. Herr Jesus, ich will doch nicht weg von dem Vorgang aus Lukas 10. Ich will hin zu dem Vorgang aus Lukas 10. Ich möchte, dass du mir sagst, setz dich hin, Andreas, hör mir zu, dann hast du mich und hast das gute Teil der Welt. Das ist die Innenseite. Das ist das, was die Bibel mir offenbart, was sie uns offenbart. Und deswegen begreifen Sie, wenn Sie ein ganz klein wenig mit mir diese Gedankengänge nachvollziehen können, begreifen Sie mit mir, warum wir die Bibel feiern. Warum wir die Bibel feiern? Nicht einfach, weil es ein olles, verstaubtes Dokument christlichen Glaubens ist, jüdischen Denkens ist, weil man das dogmatisch eben so machen muss, wir brauchen ein paar Bibelsätze fürs Glauben. Sondern wir feiern die Bibel, weil sie uns einen unmittelbaren Zugang schenkt zum Herzen des lebendigen Gottes und durch die Geistträgerschaft wir in der Lage sind, seine Stimme, sein Hören wahrzunehmen und ihn selber für uns zu erleben. In der Bibel begegne ich im Jesusraum ihm selber. Er wird mein Teil. Ich feiere die Bibel. Geist entschlüsselt, umfassend von göttlichem Charakter erfüllt, hineinführend in den Jesusraum. Boah, was für ein Buch. Allmächtiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, in dem Geist, den du uns geschenkt hast, es ist eben nicht nur irgendein Buch. Es sind deine Worte Oder wie wir es gesagt haben, es bist du selber. Und wir danken dir für diesen unglaublichen Prozess, den du uns da schenkst, an dem wir teilhaben dürfen. Und wir, die wir schon ein paar Jahre und Jahrzehnte im Rennen sind, sind so glücklich darüber. Und wir danken dir für diese Geistentschlüsselung. Wir danken dir, dass unser kleiner, so wahnsinnig begrenzter Verstand einen erweiterten Wahrnehmungsraum bekommen hat. Was für ein Vorzug, was für eine Freundlichkeit, mehr erkennen zu dürfen, als meine kleine Ratio hinkriegt. Ich danke dir. Wir danken dir für diesen umfassenden göttlichen Charakter, dass dieses Buch nicht nur dich enthält, ein paar nette Gedanken von dir weitergibt, sondern dein Herzstück, das Wort, uns nahe bringt. Und wir tatsächlich über Jahre und Jahrzehnte immer stärker, immer klarer, immer unkomplizierter entdecken, dass die Bibel sich als das erweist, was sie vorgibt zu sein. Wort des lebendigen Gottes. Und dann nimmst du uns, dann nimmst du mich tatsächlich in diesen Raum hinein. Ich darf mich setzen zu deinen Füßen. Ich höre dir zu und dann hab ich dich. Du bist mein Teil. Danke für die Bibel. Danke für Gottes Wort. Danke für dich, unseren Gott. Amen.